Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen, liebe Lara.
Hallo, liebe Claudia.
Einfacher Podcast für authentischen Vertrieb. Und ich sehe gerade, du hast noch dein Lara Hass. Ich darf dich nämlich gerade ganz, dein Name hier unten links. Aber dabei heißt mir jetzt ganz anders. Congratulations. Du hast ja gerade kurz
vielen, was ich vielen gerade Dank. Hatte. Ja, das stimmt. Aber noch nicht aktualisiert überall.
Ah, okay, alles klar. Dann bleiben wir noch so ein bisschen bei dem Old. Sehr schön. Ja, ich freue mich total, dass du da bist. Heute sogar gar nicht aus Deutschland, sondern aus Barcelona, wie ich
glaube,
sehr schön. Wahrscheinlich aber auch genauso gutes Wetter wie gerade so in Deutschland, nehme ich an.
Ja, sehr sommerlich, sehr warm. Muss mich noch an die Temperaturen gewöhnen, knapp 30 Grad und strahlend blauer Himmel, Sonnenschein. Also ja, man richtig der Sommer einläuten endlich.
Sehr cool. Ja, und für die Zuhörer und Zuschauer, die Lara noch nicht kennen, sie ist eine bekannte Größe in der Touristik, weil sie Head of Strategy and Operations beim VER, dem Verband Internetreisevertrieb, ist und ja mittlerweile auch schon seit 8 Jahren dort ordentlich dynamisch aktiv und proaktiv uns eigentlich in Bewegung hält mit ganz tollen Events und ganz viel Organisation. Also ich habe gerade schon gesagt, ich schätze deine Arbeit sehr, liebe Lara, weil du wirklich, man nimmt dich natürlich ja mehr wahr auf Veranstaltungen als du uns, weil es sind ja irgendwie mehrere hundert Teilnehmer sind. Und da habe ich dann immer schon gesehen, so wow, also sie ist eine taffe und engagierte und proaktive, zielorientierte Lady. Deswegen eine Mutmacher-Person hier passend zum Podcast. Und insofern freue ich mich, dass wir halt in der nächsten halben Stunde mal uns austauschen können, was ja auch gar nicht so oft vorgekommen ist in der Vergangenheit.
Richtig, hatten wir nie die Zeit zu auf den ganzen Veranstaltungen. Danke für die Einladung, Claudia, und den Strauß an Komplimenten gebe ich gern zurück. Ich freue mich auf unseren Austausch jetzt.
Sehr schön. Ja, und wenn man mal so guckt, was sozusagen so deine Tätigkeiten anbelangt, dann ist es ja viel auch im Bereich Event, aber letztendlich viel der Bodensatz des Ganzen ist ja auch stark, also ich sag mal, die innovativen Firmen innerhalb der Touristik als Mitglieder denen Mehrwerte zu bieten und gleichzeitig eben sich auch für die Gründerszene stark zu machen. Da habt ihr ganz viele tolle Veranstaltungen, die ihr auch anbietet. Und ich glaube, das ist auch, was uns vereint, so dieses große Herz für Startups und diesen Mut, den sie auch haben, wirklich von null was auf die Beine zu stellen. Da hast du ja in den letzten 8 Jahren wahrscheinlich unwahrscheinlich viel Erfahrung jetzt mitgebracht und oder mitgenommen. Und da würde mich mal interessieren, so was ist das so, wenn man mal in deine Welt schaut, die du sozusagen sehr viel näher an den Startups bist. Was fällt dir da so auf? Was könntest du sozusagen so in der Essenz beschreiben? Wie ist das in der Touristik? Vielleicht auch anderen Branchen, weil ich schätze dich so ein, dass du auch eben mal über den Tellerrand hinausschaust.
Ja, also wenn man so an die Startup-Szene, glaube ich, als Nicht-Touristiker denkt, denkt man ja eher so ans Fintech, wo es ganz viele Startups gibt. Und ich glaube, da ist die Touristik gar nicht so im Bewusstsein. Aber wie du ja schon gesagt hast, verfolge ich die Travel-Startup-Szene schon seit ein paar Jahren aufgrund meiner Tätigkeiten vorher. Und da tut sich auch ein bisschen was und das ist auch schön zu sehen, weil die Touristik ist ja sehr vielfältig und da gibt es auch viele Bereiche, in denen man innovativ unterwegs sein kann. Und das Spannende ist, dass tatsächlich die meisten Startup-Gründer nicht aus der Touristik kommen und auch gar nicht wissen, weil wir als Touristiker, wie du es ja auch stöhnen ja häufig über die Komplexität und die vielen Prozesse, die es gibt, weil so viele Ketten es im, oder wie so viele Glieder es in der Kette gibt. Und die sind dann ganz erstaunt, aber gehen da ganz unbedarft dran und brechen dann auch Dinge auf. Und das ist gerade das Schöne zu sehen. Und dann entstehen auch oft gute Kooperationen mit etablierten Touristikern und herauskommen dann, ja, wie gesagt, ganz spannende neue Produkte oder Technologien. Also ja, cool. Das macht Spaß.
Ja, sehr schön. Und siehst du eigentlich irgendwie so einen Trend? Also ich habe wahrgenommen, dass jetzt viel auch bei den letzten Veranstaltungen das Thema Nachhaltigkeit einfach eine große Rolle gespielt hat. Auch,
ja, ne? Ist das, ja, definitiv. Ist das also ja, ich meine, also das Thema Nachhaltigkeit ist ja nicht nur in der Touristik seit einigen Jahren präsent, aber auch dort mittlerweile schon, würde ich sagen, seit mehreren Jahren an oder verstärkt im Bewusstsein. Und das spiegelt sich, wie du auch sagst, tatsächlich in der Startup-Szene wieder. Also und das aber in jeglicher Komponente, also soziale Verantwortlichkeit, da gibt es Startups, aber auch ja, im ökologischen Bereich. Und ja, also das ist, glaube ich, mittlerweile, wenn man ein Startup gründet, also auch in der Touristik, ein wichtiger Aspekt, den man berücksichtigen fast muss. Also das gehört nicht nur zum guten Ton dazu, sondern es wird erwartet.
Mhm. Ja. Und wenn man auch nochmal zurückblickt, was sind denn so Startups gewesen, die es dann auch gerissen haben, also die es wirklich gepackt haben? Weil es gibt dann einfach viele Ideen und viele, die einfach mit die Flaggen hissen und dann aber irgendwie ja doch wegen irgendetwas scheitern, sei es die finanzielle, das finanzielle Backup, sei es aber auch das Team, sei es letztendlich auch das Produkt, was vielleicht keine große oder nicht so den Bedarf des Marktes irgendwie spiegelt. Kann man das irgendwie wahrnehmen, dass was so die Erfolgsfaktoren in der Startup-Welt im Bereich Tourismus waren oder sind?
Das ist eine gute Frage. Also was natürlich, was habe ich, glaube ich, eben schon angesprochen, ist, glaube ich, für ein Travel-Startup ist es nicht ganz so einfach wie für manche andere Startups, glaube ich, vielleicht Geld einzusammeln. Dadurch, dass die Branche durchaus komplex ist, wenn man ein B2C-Produkt hat, die Margen oft nicht ganz so groß sind, wie das in vielen anderen Branchen ist. Deshalb ist es da, braucht man da, glaube ich, ja, noch ein besseres Konzept und ja, mehr Leidenschaft und gute Connections, um da an Finanzierungsgelder zu kommen. Aber da gibt es ja auch immer wieder gute Beispiele in den letzten Jahren, von welchen die jetzt schon sehr groß sind, wie ein Get Your Guide, aber auch ein Komoot. Aber da hat sich auch seitdem einiges getan. Ich erinnere mich beispielsweise gern noch an Juvigo, die auch vor einigen Jahren, die kennst du ja auch, unser Sprungbrett gewonnen haben. Und die sind mittlerweile nicht nur auf dem deutschen Markt tätig, sondern auch in anderen europäischen Ländern sehr erfolgreich und ja, gut gewachsen. Und genau, aber auch, wie gesagt, wir hatten es ja eben zum Thema Nachhaltigkeit. MyCabin beispielsweise, die letztes Jahr unsere Travel Startup Night gewonnen haben, haben auch sehr, sehr, sehr viel positives Feedback sowohl aus der Branche als auch aus anderen Bereichen bekommen und sind jetzt am Wachsen. Also ja, ich glaube, man hat ein gutes Quäntchen Glück, aber auch ja, gutes Durchsetzungsvermögen helfen.
Ja, super. Ja, ich glaube, Team macht da einfach auch, spielt da eine große Rolle, ne? Wie ist man da aufgestellt? Und wie arbeitet man da zusammen? Und ich auch bei Kevin ist das irgendwie, merke ich oder habe ich so wahrgenommen, dass das einfach auch sehr, sehr, ja, die sind einfach sehr verbunden miteinander und sehr dynamisch und haben so eine gleiche Mission, ne? Also das durch und durch von Haut bis Haar irgendwie. Ja, super. Wenn man dann eigentlich mal Lara auf Lara privat schaut, was macht Lara eigentlich? Lara spielt Tennis, glaube ich, erinnere ich, ne? Ist so sehr sportlich
unterwegs, ne? Ja, genau. Wenn ich nicht beim VR arbeite, versuche ich anschließend noch eine Runde auf den Tennisplatz zu gehen. Seit Kindheit mal eine meiner großen Leidenschaften, würde ich jetzt so sagen. Und bin da recht aktiv und verbinde das dann manchmal auch gerne mit dem Reisen. Also war ich schon bei, von den, es gibt ja 4 Grand Slams, leider nicht als Spielerin natürlich da gewesen, aber bei 3 war ich schon. Also in Melbourne habe ich schon zugeschaut, in New York und auch in Paris. Ich würde unheimlich gern mal noch nach London, aber das ist gar nicht so einfach, da leider an die Tickets zu kommen. Aber das wäre noch so auch noch mein Traum, ja. Also in Verbindung, das wäre dann, ja.
Spannend. Ist dein Tennis tatsächlich so von Kind auf deine Leidenschaft?
Ja, genau. Meine Eltern spielen, haben auch lange oder spielen auch noch Tennis. Und ich war dann immer mit im Sandkasten am Anfang und dann irgendwann wurden Bälle zum Spielen gegeben. Und so kam das, ja. Also ich habe auch jede Menge andere Sportarten noch gemacht, aber so das Tennis und das Skifahren sind so die geblieben sind. Ich habe zwar jetzt auch noch mal mit Klettersteig gehen, dadurch, dass ich ja in München lebe, angefangen. Aber ja, wie gesagt, bin da auch mannschaftsmäßig aktiv und das ist ja auch immer ein Vereinsleben gehört dazu und so kann man auch gute Kontakte knüpfen. Ich mag das ganz gern.
Ja. Sehr schön, ja. Das ist auch, weil ich habe früher auch Tennis gespielt. Ich habe sogar irgendwie nicht in der Bundesliga natürlich, aber irgendwie in der Kreis- oder Bezirks, glaube ich, war das Meisterschaften auch einige Turniere gespielt sozusagen. Und sogar in einem USA-Camp, also YMCA-Camp, ein Tennisunterricht gegeben für ein halbes Jahr in Amerika.
Ja, das ist sehr cool.
Schon ein bisschen her.
Das sind doch schöne Erfahrungen.
Ja, ja, sehr schön. Super. Und du hast schon gleich gesagt, Reisen ist ja nun auch eine deiner Leidenschaften, wie das ja im Grunde fast bei allen Touristikern so ist. Und ich meine auch zu erinnern, dass du mir mal gesagt hast, du bist da auch ganz pragmatisch unterwegs, ne? Also von bis, also ich lieb ja zum Beispiel, ich kann genauso gut irgendwie in einer Jugendherberge irgendwie unterkommen. Ich glaube, Barcelona war ich sogar mal in einer. Und ich finde das aber cool, ne? Weil das ist so, da ist ein ganz anderer Vibe, eine ganz andere Atmosphäre, die irgendwie so lebendig und so bodenständig ist. Aber genauso mag ich das auch ganz gerne mal in Luxusvarianten zu übernachten. Also ich mag einfach die Bandbreite total gerne.
Ja, bei mir kann ich dir komplett zustimmen. Also ich glaube, sag mal, wenn man von mir ein Zielgruppen- oder Kundenprofil erstellen müsste, welcher Typ Reisende ich bin, könnte ich dir selber nicht sagen. Also das ist so unterschiedlich. Also auch im Privaten. Also man kann selbst, also wie gesagt, ich war schon häufiger mal campen, aber am liebsten, ich mache super gerne Rundreisen. Aber wie gesagt, jetzt bin ich gerade in Barcelona in einem Hostel. Nächste Woche fliege ich aber nach Kos in ein recht hochwertiges Hotel. Also von daher und ja, auch tatsächlich von Backpacking bis Mietwagenrundreise ist alles dabei und auch ländermäßig. Also ich muss sagen, ich entdecke also an sich gerne auch neue Länder. Also es ist eher selten, dass ich jetzt mehrfach an einen und denselben Ort reise, sondern ich entdecke gerne neue Länder und vor allen Dingen das Essen dort. Wer ja mit mir in China war, wie du, weißt das ja schon, dass ich gerne viel neues Essen ausprobiere.
Sehr cool. Ja. Und was sind noch für Länder, die noch offen sind?
Tatsächlich fehlt mir noch der südamerikanische Kontinent. Auf allen anderen Kontinenten war ich schon. Habe tatsächlich auf allen anderen Kontinenten auch schon gelebt, einmal, wenn man es so sagen möchte.
Ach, echt?
Aber Südamerika fehlt. Während des Studiums, beziehungsweise auch in der Schulzeit. Ich habe Highschool hier in den USA gemacht und war dann im Studium, ich habe meinen Bachelor in Melbourne gemacht, habe dort ein Jahr gelebt und habe ein Praktikum ein halbes Jahr in Namibia gemacht. Genau, und ja, seitdem steht eigentlich Südamerika so ein bisschen auf meiner Liste, dass ich zumindest dort mal in Urlaub gehen möchte, aber irgendwie hat es noch nicht so richtig geklappt. Mhm. Ja, aber wird noch.
Und was waren deine schönsten Erfahrungen in Namibia und Melbourne? Gibt es da irgendwie hier Schlüsselerlebnisse?
Also ich kann nur sagen, Melbourne hat mich unglaublich fasziniert, weil es so eine bunte Stadt ist. Also ich fand eher, dass dieser Melting Pot, von dem man in den USA so oft spricht, eigentlich eher auf Melbourne zutrifft, weil da wirklich, weil das Land ist ja, also klar, es gibt die Ureinwohner, aber das Land so an sich mit der Vielfalt an Menschen ist ja noch deutlich jünger als die USA. Also mit jedem, mit dem man spricht, weil man, als ich da als Deutsche war, dann, jeder hat auch gesagt, ja, meine Eltern kommen aus Griechenland, meine aus Malta, andere aus Vietnam, die anderen aus Südafrika, also, und aber auch wirklich die ganz nahe Generation, also, und so, das spiegelt sich auch im Stadtbild wieder von den Restaurants und Festen. Und das fand ich einfach unglaublich bereichernd.
Ja, super.
Genau. Das war so. Und
ich erinnere noch die guten Märkte da. In Melbourne gab es so schöne Märkte. Mhm. Da habe ich mir irgendwie einige Hüte, komischerweise, und Brillen gekauft. Die habe ich jetzt noch, fällt mir gerade ein, hier im Schrank. Habe ich nie benutzt, aber irgendwie bleiben sie trotzdem im Schrank. Wir werden nicht ausgerüstet.
Ja, und Namibia, da eher so eine Einstellung, so dieses, was man, glaube ich, in vielen afrikanischen Ländern, dass man ein bisschen entspannter an Dinge herangeht. Und da hatte ich am Anfang tatsächlich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich bin nicht der geduldigste Mensch, aber da einfach mal ein bisschen lockerer an die Dinge und das Leben genießen und
ja, sehr schön. Ja, toll. Ja, das ist ja genial. Also ist sozusagen schon in der Studienzeit da entsprechend die Länder entdeckt zu haben. Das ist ja eine gute Gelegenheit gewesen. Hast du gut genutzt?
Ja, ich glaube, das erweitert immer sehr den Horizont und man lernt auch sich selber besser kennen, glaube ich. Also wenn man mal aus seiner Komfortzone herausgeht, glaube ich, gerade wenn man das auch lebt, dann in anderen Kulturen und damit umzugehen lernen muss. Ja. Mhm. Für mich war es sehr hilfreich zumindest.
Ja, sehr schön. Ja, und jetzt beginnt ja auch ein weiterer neuer Step für dich, wie wir ganz frisch gehört haben oder ich schon lesen durfte, dass du nach 8 Jahren den VER verlässt. Ich habe mir ja schon immer so, muss ich mal sagen, gedacht, Mensch, irgendwie die Lara, die macht so einen guten Job. Ich glaube, da ist jetzt ja vielleicht auch mal der nächste Schritt irgendwie dran. Und schon, als ich das ausgedacht hatte, dann kam auf einmal die Botschaft, war ganz witzig. Und bleibst du dafür eigentlich in München oder ist das?
Ja, ich bleibe in München, werde aber sicherlich auch innerhalb Deutschlands ein bisschen unterwegs sein. Also ich bin mir sicher, dass wir uns auf den ein oder anderen Branchenveranstaltungen wiedersehen. Und ich heutzutage, glaube ich, hat man ja auch gemerkt im Rahmen von Corona, dass man nicht unbedingt ortsgebunden arbeiten muss, sondern von in vielen Jobs zumindest von verschiedenen Standorten und
wo man gebraucht wird. Da wir die Episode ja sozusagen nach deinem offiziellen Anfang und Beginn aussenden werden, dürfen wir jetzt hier auch nochmal verraten, wo du denn gelandet bist.
Ja, und zwar bin ich bei der Europe Assistance, eine Tochter der Generalversicherung im Reiseversicherungsbereich als Business Development Manager für die Touristik. Genau.
Cool. Und hast du sozusagen schon, also ist das eine Stelle, die wahrscheinlich, ist die neu oder wird die oder ist die schon besetzt gewesen und du füllst sie? Oder
besetze die nach, und übernehme dann sozusagen sowohl Neukundenakquise als auch Betreuung der bestehenden Kunden. Genau.
Ja, super. Und Business Development, da gehört ja auch so ein bisschen dazu, irgendwie weiterzuentwickeln.
Genau. Ja, es ist eine Mischung aus Betreuung der aktuellen Kunden, aber auch Entwicklung von neuen Kunden, auch der Märkte. Also man sieht ja auch, die Touristik verändert sich und hat sich jetzt auch in Zeiten von Corona verändert. Segmente sind stärker aus der Krise hervorgegangen und schauen wir auch als sozusagen EA ganz gespannt, wo sich das entwickelt und
Ja, sehr schön. Und da wir ja hier in einem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, bin ich auch immer froh, wenn wir nochmal, ich sag mal, der gesamte Rahmen ist ja eben auch immer schon im Runde im Rahmen des Business. Natürlich zählt die Person auch stark, wo wir sozusagen mal uns austauschen. Aber hast du denn noch sozusagen so eine Geschichte oder eine Empfehlung, vielleicht aus den Zeiten jetzt auch als Verbandverantwortliche oder Mitverantwortliche für das Thema Vertrieb im Bereich Mitglieder, was du da empfehlen kannst oder auf den Weg bringen möchtest oder teilen möchtest?
Ja, ich glaube, also zum einen, dass man gerne auch mal bestehende Strukturen hinterfragt und aufbrechen kann. Das haben wir beispielsweise im VIR gemacht. Wir hatten eine bestehende Mitgliederstruktur und haben dann nach langer Zeit mal gesagt, okay, die Landschaft in der Branche hat sich verändert, da müssen wir was tun, haben da unter anderem, um Innovation in unseren Verband auch reinzuholen, dann ein Startup-Cluster geschaffen und das, ja, dieser Aufbruch des bestehenden Strukturen hat in jeglicher Hinsicht sehr gut getan. Also es hat den bestehenden Mitgliedern Zugang zu Innovationen gebracht und den Startups spannende Kontakte geliefert. Und ja, und ich glaube, was das angeht, auch da vielleicht Verbandsvertrieb ist auch nochmal was anderes. Da ist, glaube ich, kann ich nur sagen, ein bisschen ja Ausdauer, Geduld, Hartnäckigkeit gefragt und ja, und da, wie gesagt, auch tatsächlich bestehende Strukturen gerne mal aufbrechen und das kann nicht schaden. Das ist so meine Story.
Ja, und das ist im Grunde ja für Unternehmen nichts anderes, ne? Also ich glaube, es ist einfach, es ist wichtig, dass man nicht aus dem Blick verliert, sich immer wieder zu hinterfragen oder einfach neu zu denken und einfach gerade in dieser schnelllebigen Welt wie jetzt, einfach zu gucken, sind wir da zeitgemäß, ne? Und sich da wirklich auch kritisch in den Spiegel schauen, weil oftmals sind wir ja einfach gerne auch in unserem Turnus oder in einer Komfortzone. Das merke ich selber eben auch, dass jetzt gerade durch die Pandemie habe ich unwahrscheinlich viel Neues angefasst. Das mache ich immer schon gerne. Das habe ich auch im Grunde schon davor gemacht. Aber es hat noch mal eine ganz andere Brisanz bekommen. Und daraus ergeben sich halt unwahrscheinlich viele schöne neue Projekte und auch Chancen, die dann natürlich irgendwie auch eingebettet werden dürfen, halt in das bestehende Business-Konzept, ne, oder Geschäftsmodell.
Ja, ist, glaube ich, ganz wirklich wichtig, damit man auch noch, also ob man jetzt ein Produkt, Service hat, wirklich auch was liefert, was für den Kunden relevant ist, ne? Also, dass man da regelmäßig schaut, also und auch abseits der gegangenen Pfade. Also,
Ja, sehr schön. Abseits der gegangenen Pfade, das finde ich schön. Ja, und im Zuge der Zeit, die irgendwie mit dir auch sehr schnell vergeht, liebe Lara, würde ich sagen, ist das
ist so als andersrum. Ja, genau.
Ja. Abseits der gegangenen Pfade. Das finde ich sozusagen schön als Bild zum Abschluss. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank.
Danke dir für die Einladung. Es hat mich auch sehr gefreut und es war mir eine Ehre. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald mal wieder persönlich sehen auf der einen oder anderen Veranstaltung. Sollte ja auch bald mal wieder möglich sein.
Auf jeden Fall. Ich freue mich auf einen weiteren Austausch mit dir, Lara.
Danke dir, Claudia.
Viele Grüße nach Barcelona, ne?
Danke. Tschüss. Ciao.